In Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin findet gerade der Parteitag der Republikaner statt. Dort ist Donald Trump jetzt auch offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt worden. Großes Thema war und ist natürlich auch das auf ihn gescheiterte Attentat. Für Aufsehen hat dann gleich die Ernennung seines Vizepräsidentenkandidaten gesorgt. Der Senator James David Vance soll es machen. Über den Vize und den Parteitag spreche ich jetzt mit dem deutsch-amerikanischen Publizisten und Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon. Grüß dich, hallo.
Hallo.
So ein Parteitag, gerade im Wahljahr, das ist ja immer was ganz Besonderes. Was ist das für eine Veranstaltung und was soll das für eine Veranstaltung sein aus Sicht der Republikaner?
Na, die Nominierungsparteitage sind im Grunde genommen eine Medienveranstaltung. Die Delegierten, die sind ja schon gewählt. Dass Donald Trump der Kandidat ist, ist klar. Das ist jetzt einfach eine Intronisierung von Donald Trump als republikanischen Präsidentschaftskandidaten und spielt natürlich nicht zufällig in einem der wichtigen Swing States in Wisconsin, das auch nur knapp von Joe Biden gewonnen wurde 2020. Und das Ziel ist sicherlich auch hier, die republikanische Basis zu mobilisieren.
Ja, 20.000 Stimmen sollen es damals gewesen sein, ganz knapp. J.D. Vance ist ein Senator aus Ohio und galt einstmals als sehr scharfer Kritiker Trumps. Das ist eine Aussage, die so häufig in deutschsprachigen Medien zu lesen ist. Wie zutreffend ist das denn?
Ja, das ist also völlig irreführend. J.D. Vance hat 2016, bevor er eigentlich überhaupt in der Politik war, mal gesagt, Trump wäre sowas wie America's Hitler. Und diese Stimmung damals wiedergegeben, die auch von den Medien transportiert wurde. Aber der hat es seitdem natürlich revidiert und ist jetzt als einer der glühenden Trump-Befürworter zum Vice President gekürt worden und einer der wichtigsten America-First-Kandidaten, die also diese arbeitende Mittelschicht, die Arbeitsschicht repräsentiert, die für Trump so wichtig war in den sogenannten Rostgürtelstaaten.
Dann gehen wir mal direkt auf die Person ein. Was ist das für ein Typ? Welchen Hintergrund hat er und was für einen Werdegang hat er hinter sich?
J.D. Vance kommt aus wirklich bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater hat die Familie früh verlassen. Seine Mutter war heroinabhängig und er hat wirklich zu kämpfen gehabt und hat daraus ja auch das bekannte Buch, den Bestseller Hillbilly Elegy, gemacht, der dann von Netflix verfilmt wurde. Also jeder, der sich mit der Person J.D. Vance auseinandersetzen will, kann einfach mal diesen Netflix-Film gucken. Der ist jetzt plötzlich auf Platz 1 geschossen in den Netflix-Charts und es ist mit Glenn Close, die Oscar nominiert wurde für die Rolle, ein wirklich eindringliches Porträt einer armen amerikanischen Arbeiterklasse-Familie mit ihren Problemen und dem Werdegang von J.D. Vance aus dieser Armut und dieser Verzweiflung heraus zum Yale-Jurastudenten und darüber hinaus.
Genau, Yale-Jurastudent. Vorher war er, glaube ich, noch bei den Marines, also einen militärischen Background hat er noch. Es klingt alles nach einer ziemlich dann doch vom Werdegang klassischen amerikanischen politischen Karriere, oder?
Ja, danach wurde er noch Startup-Unternehmer, wurde von dem deutschen Silicon Valley-Unternehmer Peter Thiel gefördert und war wohl auch sehr erfolgreich in Silicon Valley und ging dann 2022 erst in die Politik, weil man ihn mehr oder weniger dazu gedrängt hat, nachdem sein Buch Hillbilly Elegy als Diagnose der Trump-Arbeiterklasse so gefeiert wurde, hat man ihn mehr oder weniger rekrutiert, um für die Republikaner in den Wahlkampf zu ziehen.
Und warum hat sich jetzt Trump für ihn entschieden? Was führt die beiden so zusammen? Was eint die beiden? Was für Hoffnungen setzt Donald Trump gerade in Vance?
Die Nominierung von J.D. Vance ist ein ganz klares Zeichen, dass Trump es nicht mehr nötig hat, das republikanische Establishment zu appellieren. Er ist auf jeden Fall ein America-First-Kandidat, einer, der sich auch mit dem militärisch-industriellen Komplex anlegt, der den Krieg in der Ukraine kritisiert als einer der wenigen Senatoren. Und Trump signalisiert ganz klar damit, dass er sein Programm fahren wird und nicht mehr wie in der ersten Amtszeit auf klassische Kriegsfalken wie Richard Bolton oder Mike Pence hören wird.
Apropos Ukraine, du hast gerade gesagt, er ist da skeptisch dem Krieg gegenüber. Er war ja auch in München auf der Sicherheitskonferenz und da gibt es ja eine interessante Anekdote mit Ricarda Lang, der Grünen-Politikerin.
Ja, das empfehle ich auch jedem, der mehr über J.D. Vance erfahren will. Neben dem Film Hillbilly Elegy kann man sich auf BR24 die Diskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz vom Februar anschauen, wo er mit Ricarda Lang auf der Bühne sitzt. Und es ist eben die absurde Situation, dass diese grünen Politikerin da einem Marine, der 4 Jahre lang gedient hat und 6 Monate im Irak war, Vorträge über die Verteidigungsfähigkeit des NATO-Bündnisses hält. Und J.D. Vance hält da sehr, sehr effektiv dagegen und sagt, gesagt, das Problem ist nicht, dass Trump die NATO verlassen will, sondern das Problem ist, dass die NATO-Verbündeten die NATO im Stich gelassen haben. Gerade so Grüne sind ja für den jetzigen Zustand der Bundeswehr und der europäischen Verteidigung wesentlich mitverantwortlich. Und von so jemandem Vorträge zu erhalten, ist er doch recht absurd. Also er hat klar gemacht, dass Trump durchaus für eine starke NATO steht. Das besteht auch darin, dass man genug Verteidigungskräfte zur Verfügung stellt. Deutschland hat dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt ihre 2%-Grenze eingehalten. Und wir sind jetzt in der Situation, dass die NATO-Staaten einfach nicht genug Munition liefern können, nicht die Produktionskapazitäten haben, um gegen ein Russland langfristig Krieg zu führen, das jeden Monat 500.000 Artilleriegranaten herstellen kann und wir nur ein Fünftel davon. Also das war doch eine sehr ernüchternde Einschätzung von ihm, aber auch eine realistische. Ja.
Ganz generell mal, was für eine Rolle spielt in Amerika der Vizepräsident? Also ist das so eine Art Grüß August oder hat er schon eine ganz wichtige Rolle, die er einzunehmen hat?
Der Vice President ist ein eigentlich rein symbolisches Amt. Es wurde wirklich dazu geschaffen, um in Warteschleife bereit zu stehen, falls dem amtierenden Präsidenten etwas passiert. Und der ist von den Gründungsvätern eigentlich so eingerichtet worden, dass der Vice President keine Macht hat. Also es ist keiner, der irgendwie hinter den Kulissen intrigieren kann oder seine Machtbasis konsolidieren, sondern der Vice President fährt durch die Gegend, der macht mal Projekte oder so, aber der hat keine Exekutivkompetenz.
Nachdem also jetzt diese Vizepräsidentenkandidaten-Katze aus dem Sack ist, was sind für diese beiden und für die Republikaner die nächsten Schritte im Wahlkampf? Was kommt da auf die zu?
Matt Walsh von Ben Shapiro Show hat gesagt, dass der Wahlkampf jetzt eigentlich vorbei ist. Nach diesem missglückten Attentat, egal was dahinter steckte, ob das jetzt wirklich nur ein Einzeltäter war, ob da auch etwas Finsteres dahinter steckt. Diese Bilder, die Trump generiert hat und diese Führungsstärke, die er auch gezeigt hat in diesem Moment der absoluten Herausforderung, die sind nicht mehr wegzudenken, denke ich, aus dem Unterbewusstsein der Welt. Ja, und Matt Walsh hat dazu gesagt, dass die Demokraten sich jetzt geschlagen geben. Sie werden Joe Bidens Niederlage akzeptieren. Sie werden keinen weiteren Kandidaten versuchen, mit dem Fallschirm ins Rennen zu schicken und werden Joe Biden die Schuld geben und ihre Wunden lecken und 4 Jahre warten.
Präsident Biden hat davon gesprochen, vor allem natürlich nach dem Attentat auf Trump, dass man die politische Debatte jetzt ein bisschen abkühlen muss. Wie soll das gehen? Ist das überhaupt möglich und wie sind diese Worte zu werten?
Es wäre schön, wenn jetzt ein bisschen Innehalten stattfinden würde. Trump hat ja gesagt, er würde seine Rede versöhnlicher und weniger kämpferisch machen. Wobei Joe Biden in seiner angeblich so versöhnlichen Rede am Tag nach dem Attentat gleich dazu übergegangen ist, Trump-Anhänger zu kritisieren, ihnen die Schuld am Sturm auf den Kapitol zu geben, ihnen die Schuld am Anschlag auf Paul Pelosi zu geben. Sogar das angebliche Komplott gegen die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, hat er angeführt, was ja eine FBI-Aktion war und vom Gericht verworfen wurde, weil so viele Bundesagenten beteiligt waren an diesem angeblichen Entführungskomplott. Also, dass da versöhnliche Töne von den Demokraten kommen, das ist ein Gerücht der deutschen Medien, dem muss man nicht glauben. Schenken.
Seit dieser Woche ist ja dein Buch Trump gegen den Deep State im Kopfverlag vorbestellbar. Würdest du sagen, ist Vance einer, der auch an diesen Kampf glaubt und an die Notwendigkeit? Und wenn ja, was bedeutet das?
Ganz klar. Es ist frappierend, wie damals Trump untergraben wurde von seinen eigenen Beamten, von seinem eigenen FBI und CIA. Und er trat ja damals mit dem versöhnlichen Ansatz an, er würde moderate Republikaner, Establishment-Republikaner, auch Demokraten an Bord holen oder die Obama-Demokraten im Amt lassen. Und das war ein enormer Fehler im Rückblick. Also der FBI-Chef James Comey hat aktiv gegen ihn intrigiert. Das wird diesmal nicht mehr passieren. J.D. Vance hat selber gesagt, wir müssen im Staatsapparat aufräumen. Wir müssen die Leute, die gegen Trump gearbeitet haben, entfernen. Und wie bei jeder Machtübernahme eigentlich, wie bei Joe Biden auch, müssen wir unsere Leute in die wichtigsten Ämter bringen. Das war bei jedem Präsidenten bisher so. Nur bei Donald Trump wurde das damals skandalisiert, als er James Comey entlassen hat. War das plötzlich ein Grund für eine Amtsenthebung? Also diesmal werden sie dafür sorgen, dass ihre eigenen Leute in die wichtigsten Ämter kommen. Und das haben sowohl Trump wie J.D. Vance beide schon gesagt.
Der Mann wird jetzt 40, noch in diesem Jahr, im August. Das ist ein ziemlich junger Mann, auch für einen Vizepräsidenten. Ist das vielleicht der Beginn einer großen politischen Karriere?
Auf jeden Fall. Nach dem Anschlag hat Trump ja gesagt, dass ihm klar ist, dass er im Fadenkreuz steht und dass sowas auch wieder passieren kann, und hat definitiv einen Kandidaten gesucht, der vom Alter her und auch von der politischen Erfahrung in der Lage ist, dieses Amt auszufüllen. Also er hat nicht einen Fernsehmoderator wie Tucker Carlson nominiert oder wie Carrie Lake aus Arizona, sondern er hat einen Senator, einen gestandenen Politiker nominiert, dem viele auch zutrauen, dieses Amt auszufüllen. Und Trump darf ja nur einmal im Amt bleiben jetzt. Und 2028 wird J.D. Vance vermutlich der nächste republikanische Präsidentschaftskandidat werden.
Wenn man mal vielleicht so ein bisschen in die Suppe spucken oder das Haar in der Suppe suchen möchte, welche Schwachstellen weist denn Vance auf? Also gibt es etwas aus seiner Vergangenheit oder gibt es irgendetwas, worauf sich die Demokraten jetzt auch stürzen werden? Oder gibt es kontroverse Meinungen, die er vielleicht innerhalb der Republikaner vertritt, die nicht so beliebt sind, die ihn vielleicht doch wackeln lassen könnten in irgendeiner Situation?
J.D. Vance ist schon seit 8 Jahren im öffentlichen Rampenlicht, ist auch stark durchleuchtet und kritisiert worden. Also ich glaube, wenn da etwas zu finden wäre, dann hätte man das schon erfahren. Er hat eine glückliche Ehe, ist eine der wenigen Senatoren, die eine intakte Ehe führen mit einer auch erfolgreichen indischen Unternehmerin, die er am Yale Law School kennengelernt hat. Und ist 2019 zum Katholizismus übergetreten, aber nicht in irgendeiner fundamentalistischen Art und Weise, sondern sowohl Vance wie Trump haben ganz klar gemacht, dass sie kein bundesweites Abtreibungsverbot fordern werden. Das benutzen die Demokraten gern als Spaltkeil gegen die Republikaner, weil die Abtreibungsverbote doch sehr unbeliebt sind beim Wähler. Und sowohl Vance wie Trump haben klar gemacht, dass die Entscheidung bei den einzelnen Bundesstaaten liegen soll, welche Abtreibungsregeln sie einführen wollen, dass ein liberaler Bundesstaat wie Kalifornien durchaus weiter liberale Abtreibungsregeln praktizieren kann und vielleicht ein konservativer Staat wie Alabama dann eben konservative Regeln einführen kann. Also das haben sie sehr geschickt gemacht. Damit haben sie den Demokraten den wichtigsten Spaltkeil aus der Hand genommen, und ich sehe da eigentlich keine großen Hindernisse auf sie zu kommen.
Eine Einschätzung zum Parteitag der Republikaner in Milwaukee war das vom deutsch-amerikanischen Publizisten und Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon. Colin, herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Dankeschön.